wenn zu mir jemand sagt, das geht nicht oder das schaffst du nicht, dann da schaut sie bei mir eine Schalter um und dann gebe ich halt erst nicht auf. Von daher bin es jetzt ich, die lacht.
Weitblick. Der U&K-Podcast für Wirtschaft und Wandel mit Thomas Oberhuber.
Hallo zusammen, wir freuen uns auf eine neue Folge unserer Reihe Weitblick. Wirtschaft im Wandel, ein Podcast der U&K-Kommunikation. Ich bin Thomas Oberhuber, Geschäftsführer der U&K-Kommunikation und bei uns ist die Simone Embacher, die Gründerin der Kaiserschnecke. Und über ihren beruflichen Werdegang und über die Kaiserschnecke und andere Themen wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Simone, Christi.
Christi Thomas, danke, dass ich da sein darf.
Simone, ich habe irgendwann in einem Zeitungsbericht gelesen von deinem Unternehmen und war fasziniert, weil es einmal ein Unternehmen ist, das nicht dem Mainstream entspricht, sondern einfach ganz schmales Klientel bedient, das aber mit hoher Qualität bedient. Und das sind ja Sachen, die in der heutigen Zeit schon spannend sind, wo ich sage, ich bin nicht ein MeToo-Produkt. Das hat sicher viel mit deiner Person zu tun. Kannst du uns vielleicht zum Einstieg ins Gespräch ein bisschen über deinen Werdegang erzählen und wie du zu dieser Idee gekommen bist?
Okay. Wie weit soll ich denn ausholen?
So weit du magst.
Also die Idee war ein bisschen später. Ich sage vielleicht, ich reiße meinen Werdegang vielleicht ganz kurz um, weil es dann vielleicht ein paar Sachen erklärt. Also ich habe die Tourismusschule gemacht in St. Johann, die Fünfjährige, und habe meine Zukunft eigentlich auch nur bis dorthin geplant gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich habe die Tourismusschule damals nicht gemacht, weil ich unbedingt im Tourismus arbeiten wollte, sondern weil ich Sprachen lernen wollte, so viel wie möglich. Habe dann die Matura-Reise hinter mir gebracht und habe in Elmau dann auf so einem Straßenfest über drei Ecken einen Produktionsleiter kennengelernt. Und der hat mich gefragt, was machst du morgen? Und ich habe gesagt, nichts. Und dann hat er gesagt, passt, dann kommst du morgen ins Produktionsbüro und nachher arbeitest du bei uns jetzt. Und dann habe ich da angefangen als, ich habe am Anfang alles gemacht. Ich habe Kaffee gekocht, ich habe Dispositionen kopiert und ausgeteilt, ich habe Komparsen organisiert und war dann eigentlich 6 Jahre beim Film. Bin auch nach Berlin gezogen in der Zeit und habe Michael Kruse, der Produktionsleiter war damals, also ein bisschen ein Mentor gefunden. Und der hat eigentlich auch so diesen Nerv Film bei mir gekitzelt. Bin aber dann, es sind dann einfach so unterschiedliche Lebensabschnitte gewesen und da haben sie mir immer wieder Möglichkeiten angeboten, die ich dann einfach genommen habe. Also am Schopfback, das war unter anderem, war ich dann in Thailand eine längere Zeit und habe da als Tauchlehrer gearbeitet. Ich war 4 Jahre auf einem Segelkatamaran in der Karibik und war da schon als Chef tätig, also als Koch. Ich habe eine Urlaubsvertretung gemacht bei meiner Mama und bin dann da hängen geblieben im Weinatelier und habe auch die Diplom-Sommelier-Ausbildung gemacht. Und war eigentlich dann längere Zeit da und kulinarisch sehr aufgeschlossen. Und da kriegen wir jetzt langsam diese Kurve zur Schnecke hin, weil ich damals in einem Magazin einen Artikel gelesen habe über die Schneckenzucht. Und da sind 3 Schneckenzüchter porträtiert worden, einmal Südtirol, einmal in Deutschland und einmal aus Österreich. Und die haben mir das durchgelesen und das hat mich so fasziniert. Da waren ein paar Punkte drin. Zum einen, dass das ein altes Lebensmittel ist. Das war Punkt 1. Also wir haben ja im Mittelalter mehr Schnecken in Wien gehabt als wie in Paris. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Dann, dass es bei uns ein heimisches Produkt ist, sehr hohe Qualität, sehr hochwertiges Protein liefert. Es war arme Leute essen, es war aber auch in die Adelshöfe schick, dass man Schnecken isst. Das war der 2. Punkt. Und der 3. Punkt, der mich wohl am intensivsten dann beschäftigt hat, war, dass die Schnecken so nachhaltig sind. So nachhaltig zu züchten sind, so muss ich sagen. Und da habe ich mir einfach gedacht, in der heutigen Zeit, wo wir in so ein nachhaltiges Essen so Gedanken machen, kann man das eigentlich nicht außer Acht lassen. Und habe mich dann gefragt, warum das bei uns in Tirol keiner macht. Ich habe mir dann sofort diese Seiten ausgerissen aus dem Magazin und habe einen Ordner angelegt. Weil ich bin gern so, ich habe wahnsinnig viele Listen, ich habe wahnsinnig viele Ordner und Notizbücher zu jedem Thema eins. Und habe das einfach mal auf unbestimmte Zeit ins Regal gestellt, aber immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und auch schon angefangen, ein bisschen tiefer zu recherchieren, was mit dieser Schneckenzucht auf sich hat. Und dann hat sie diese Möglichkeit ergeben, also meine Oma und mein Opa, die haben früher einen Bauernhof gehabt, den hat meine Cousine geerbt und die hat das mit ihrem Mann, führt die eine zweite, ihr Mann ist erfolgreicher Schnapsbrenner und da oben ist aber relativ viel landwirtschaftliche Fläche ungenutzt und das habe ich ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Und irgendwann hat sie das dann ergeben, dass ich da was beachten habe können. Und so haben wir dann eigentlich gestartet mit dem ersten. Also ich muss es eigentlich ausholen. Es ist dann so gewesen, dass ich fürs Weihnachtsatelier die Schnecken sofort organisiert habe, weil ich es unseren Kunden natürlich auch bieten wollte. Und der Wolfgang und die Birgit sind dann irgendwann zu uns ins Restaurant gekommen und lesen auf der Karte Weinbergschnecken. Und er hat noch nie, wie viele Menschen, vorher noch nie Schnecken gegessen und gesagt, Simone, wie schmecken denn Schnecken? Und ich habe es ihm dann versucht zu beschreiben. Ich habe gesagt, ja, so wie Muscheln schmecken nach Meer und die Schnecken schmecken nach Wald. So, grob. Irgendwo auch so ein bisschen zwischen Kalbfleisch und so nussige, pilzige Aromen. Er hat die dann probiert, haben ihm voll gut geschmeckt. Ich habe ihm dann sofort meine Zettel hinplattelt, weil ich gewusst habe, eben diese landwirtschaftliche Fläche. Und dann hat er gesagt, komm, das müssen wir probieren. Dann haben wir damals eine KG gegründet, haben angefangen mit zwei größeren Hochbeeten. Und die Weinbergschnecke ist ja bei uns unter Naturschutz. Das heißt, man muss sie aus der Zucht rauskaufen. Und ich habe die dann eben aus einer Zucht rausgekauft und 500 Stück. Er hat mir damals empfohlen, oder hat er gemeint, warte mal, machst du ein paar tausend Stück? Und ich habe gesagt, ich kann das ja nicht, ich muss ja das erst lernen. Gell? Ich habe zwar so ein Seminar besucht, ein zweitägiges in Wien, aber nur weil das in Wien funktioniert, heißt das nicht, dass das bei uns in Tirol funktionieren muss. Die haben ganz ein anderes Mikroklima schon wieder. Da ist im April haben die schon Senfstehknie hoch und bei uns ist teilweise noch knöcheltief Schnee. Deshalb habe ich mich da erst langsam herantasten müssen, eben mit 500 Stück. Habe daheim ein Terrarium aufgestellt, habe keinen Fernseher mehr gebraucht und habe mich so ein bisschen mit der Schnecke auseinandergesetzt. Und so ist es losgegangen.
Wenn du sagst 500 zum Start, gut, dass wir jetzt einen Vergleich haben, wo liegen wir denn jetzt?
Also zur Inventur ist jeder herzlich eingeladen. Ich vermute, dass ich momentan, also ist jetzt gerade volle Paarungszeit im Juni gewesen, jetzt ist schon die Eierplage und die ersten Schnecken kommen außer. Ich vermute, dass ich momentan an die 200.000 Schnecken habe.
Also von 500 auf 200.000. Und jetzt kommen wir mal zur Frage, wann war denn das?
2019 war der Startschuss.
Also wir haben in 6 Jahren doch vervielfacht, würde ich sagen. Jetzt, so wie ich diesen Bericht staunend gelesen habe, hast ja du auch ein Umfeld, das aufgeschlossen ist, vielleicht auch wenig aufgeschlossen ist. Da hat es ja sicher die eine oder andere ungläubige Reaktion geben, ein ungläubiges Gesicht. Was willst du machen? Hast du vielleicht die eine oder andere Episode für uns?
Anekdote. So ganz konkret ist mir nichts in Erinnerung, aber ich weiß schon, dass die Leute mich teilweise auch belächelt haben ein bisschen. Ja, was kopfschüttelnd auch so, was hat sie jetzt wieder im Sinn? Also, dass ich gern mutige Schritte gemacht habe und mich immer wieder in neue Metiers gestürzt habe, ohne dass ich das vorher gelernt habe. Das habe ich in der Vergangenheit eben da schon bewiesen. Aber die Schneckenzucht war dann doch schon nochmal um ein Hauseck ungewöhnlicher, sage ich jetzt mal. Und da hat schon das eine oder andere Kopfschütteln gegeben. Aber durch das, dass ich ja vorher auch in der Gastronomiewelt tätig war, durch das Weinatelier Agnes, und da sind wir ja auch auf verschiedene Foodmessen gefahren, die Chef Days in Graz zum Beispiel, wo wir immer wieder so innovative Lebensmittel vorgestellt gekriegt haben, Insekten etc. Und eben auch mit diesem Bekanntenkreis, wo man sich halt auch trifft, da hat es genug Gastronomen gegeben, die dann gesagt haben, Simone, finde ich stark, wenn du soweit bist mit der ersten Ernte, wir nehmen dir die ersten Schnecken ab. Und es waren die ersten 5 Restaurants, die waren eigentlich klar, da war ich noch Monate weit weg von der Ernte. Und das war eigentlich ein tolles Gefühl. Das hat mir ja eigentlich auch nicht den Lebensunterhalt verdienen müssen am Anfang. Das war ja wirklich ich würde jetzt nicht sagen Spaß, aber einfach mal ausprobieren. Ausprobieren im Klaren, vielleicht geht's gut, vielleicht nicht. Dass das dann sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat in den letzten Jahren, das war ja eh. Da habe ich mich selber ein bisschen überraschen lassen.
Die Gründung von Kaiserschnecke, so ein Projekt, du hast gesagt, du hast mit 500 gestartet, ein Hochbeet probiert oder zwei, dann im Terrarium geschaut. Da wird es jetzt vielleicht nicht nur ganz große Erfolge geben, sondern auch mal einen Rückschritt oder mal einen Stolperstein. Hast du da vielleicht eine Geschichte für uns, was so passiert am Weg zu dem Erfolg, den du ja eindeutig beschreitest?
Das Schwierige war vielleicht für mich wirklich, dass ich keine Vorbilder gehabt habe in dem Sinn. Also du hast nicht, einmal bin ich nach Deutschland rausgefahren, an die Schwäbische Alb und habe dort eine Schneckensüchterin aufgesucht, weil ich ganz verzweifelt war, weil ich das Gehege nicht hingebracht habe, wie es haben hätte sollen. Wobei ich halt noch nicht gewusst habe zu dem Zeitpunkt, wie es sein muss. Also du hast da wenig Role Models gehabt, wo du schauen kannst, wie funktioniert es. Es gibt zwar die einen oder anderen, eben wie gesagt, in denen in Wien zum Beispiel, Südburgenland gibt es auch einen, aber die haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen gehabt wie ich. Und da waren schon ein paar Sachen. Also ich bin teilweise nächtelang mit der Stirnlampe außerhalb vom Gehege herumgerannt im ersten Jahr, weil ich einfach dieses Gehege nicht hingebracht habe. Und habe halt da einfach probiert. Also ich habe halt dann hab gemerkt, okay, so funktioniert es nicht. Dann muss ich es halt jetzt anders machen, neu machen, anders machen und schauen, ob es so funktioniert. Und das waren vielleicht diese Stolpersteine, dass man einfach Fehler macht und da halt dann anders aussitzen muss und weiter probieren muss anders. Abgesehen davon, also bürokratisch war es jetzt nicht sonderlich schwer. Das ist eigentlich ganz gut gegangen, durch das, dass ich Landwirtschaft bin.
Das ist eine schöne Ausnahmesituation, wenn man an dem Tisch sitzt und man hört, dass das Behördliche kein großes Thema war.
Aber wahrscheinlich mit der Landwirtschaft da.
Wahrscheinlich, ja. Du hast jetzt vorher beschrieben, du warst auf einem Kurs in Wien, du hast in Bayern die Anleihen genommen am Gehegebau. Struktur der Betriebe der Schneckenzüchter scheint ja sehr überschaubar zu sein. Ist das ein großer Kampf um den Kunden oder ist das eher ein Miteinander, weil das Produkt eh rar ist?
Ich sehe es eigentlich eher als ein Miteinander. Es ist zwar schon, man hat schon das Gefühl, also bei diesem einen Seminar, das momentan auch nicht mehr angeboten wird in Wien, so wie es damals angeboten worden ist, da erfährst du so dieses grundlegende Basiswissen. Die kleinen Geheimnisse, die verraten es da auch nicht, die musst du schon selber arbeiten. Also zum Beispiel, wie man dieses Schneckengehege fluchtsicher macht oder so. Das hat man sich selber arbeiten müssen. Allerdings glaube ich, insofern, dass es eine Zusammenarbeit ist und deshalb auch so wertvoll, weil die Schnecke ist nach wie vor ein Nischenprodukt. Und von 10 Personen schreit eine, wenn es Schnecken gibt, hier, ich liebe sie, ich möchte dazu Fatschnecke essen, bitte. Und ich mache auf der Farm oben auch, das habe ich von Anfang an eigentlich gemerkt, dass Schnecken verkaufen allein kann es nicht sein. Du musst die Leute eine Geschichte erzählen, du musst ihnen ein bisschen die Vorurteile aufräumen. Und deshalb habe ich auch relativ schnell Führungen anboten auf der Farm oben. Und da merke ich einfach, dass da so ein Unterschied ist zwischen den Menschen, die kämmern und den Menschen, die dann nach 90 Minuten wieder gehen. Weil die kämmern und sagen, ja, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel 30 Bäuerinnen gehabt. Die haben einen Bäuerinnenausflug gehabt und haben schon teilweise fortgeschrittenen Alters, irgendwo zwischen 60 und 80. Und sind da gekommen und alle so, ja, also ich schaue mir das nur an, probieren werde ich das sicher nicht. Und wenn wir dann aber so über die Farm gegangen sind und sie die ganze Biologie und die ganze Geschichte und Historie erklärt gekriegt haben und die Tradition dahinter und dann am Ende beim kleinen Verköstungshäuschen ankommen, da mache ich dann immer 2 Kostproben. Die erste ist meistens eine panierte Schnecke in Weinteig, Bierteig oder Bankomehl und Bankoteig. Und das ist echt ein gutes Einsteigergericht, weil sie können einen Kopf ausschalten, weil du die Schnecke nicht siehst und du darfst dich nur auf deine Geschmacksnerven konzentrieren. Und dann hat sie es auch bewährt, dass es im Family-Style serviert. Das heißt, sie kriegen da 2, 3, je nachdem wie groß die Gruppe ist, große Platten, wo die schön angerichtet ist. Und dann darf man immer die Mutigen zuerst und die probieren dann und dann sagen sie, lecker. Und dann merkst du es, aber mehr sie drüber trauen und das probieren. Und dann am Ende sagt auch die, was so gehört, auf gar keinen Fall probiere ich auch nicht. Machst du mal ein Foto? Von daher, die gehen oft wirklich, das ist so wertvoll, eine Führung zu machen, weil die Menschen, da kommen 10 und davon hat eine Schnecken gegessen vorher und dann gehen wieder 10 und jetzt essen vielleicht 5 Schnecken zukünftig. Und deshalb, auch wenn die dann in Wien sind oder in Burgenland sind oder in Frankreich sind, ist egal wo, und die werden Schnecken sehen, dann kann es sein, dass die dann Schnecke isst, obwohl sie es vorher vielleicht nicht gegessen hat. In dem Sinn, glaube ich schon, ist es ein großes Zusammenspiel. Dann können wir voneinander profitieren.
Es ist ja wirklich spannend bei dem Lebensmittel. Ich werde dann unseren Gästen ein bisschen beschreiben, was du mir auch mitgebracht hast. Im Büro von, ja, ich lieb's, das war jetzt eh, zu Wahnsinn, dass man das überhaupt essen kann. Also nicht so, na, Kalbfleisch mag ich nicht so gern, sondern da gibt es entweder den Fan oder den, der es ablehnt. Also da hast die Barriere, glaube ich, da neue Kunden oder Genießer zu finden, ist sicher größere als jetzt bei einem Standard-Fleischprodukt oder Fischprodukt. weil man halt irgendwie hier geprägt ist.
Naja, das Ekel ist ja was kulturell Antrainiertes. Und das merkt man halt, wenn man halt groß... war ich auf Märkten, wo zweijährige oder dreijährige Kinder zu mir kommen. Und du merkst genau, wie die daheim aufgewachsen sind. Und der isst sechs Schnecken weg wie nix, ne? Weil er sich halt, weil sie nur auf die Geschmacksnerven konzentriert und sie schmecken ja gut. Und wenn du einfach mal dieses Bild im Kopf abstößt und leider ist ja das, dass die Weinbergschnecke immer mit der Nacktschnecke verwechselt wird. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Das ist ein ganz anderes Tier. Die Nacktschnecke ist ein evolutionär Folgeprodukt. Also ein Folgetier, nicht Produkt. Folgetier. Das heißt, die hat das Haus abgelegt, weil sie so viel wendiger ist. Dadurch hat sie aber keinen Schutz, um die Feuchtigkeit zu verlieren, wie die Häuserschnecke. Die hat ja das Haus, damit sie die Feuchtigkeit nicht verliert. Das braucht die ganz einen anderen Schutzmantel. Das heißt, die hat eine ganz andere Barriere. Mhm. Und das ist das, wovon wir uns alle eckeln, wenn wir im Garten sind und wir haben die mal versehentlich umgriffen. Du kriegst ja das nicht mehr vor die Finger. Und das hat aber die Weinbergschnecke nicht. Und das zeige ich während die Führungen. Du kriegst es auf die Hand gesetzt. Wer mag, muss man natürlich nicht, aber wer mag, kann sie umgreifen, kann sie auf die Hand nehmen und das einfach auch spüren. Und dann ist das schon mal aus dem Weg geräumt. Es gibt dann auch Menschen, die sagen, ich mag auch keine Muscheln. Es gibt auch Menschen, die mögen keine Muscheln, mögen aber Schnecke. Aber oft einmal, wenn sie sagen, nein, ich mag auch keine Muscheln, ich komme da nicht zu, ja, dann ist es so. Ich will keinen bekehren müssen. Also, aber wenn jemand Muscheln isst und sagt, nein, Muscheln, ich liebe sie, dann sage ich, dann kommst du mir aber halt nicht aus, dass du eine Schnecke probierst. Mhm. Und wenn sie sich dann drüber trauen, sind sie eher total begeistert.
Du hast jetzt gerade die Nacktschnecke angesprochen, die, glaube ich, erst seit den 70er Jahren bei uns auch unterwegs ist, die aus Spanien, wenn ich richtig informiert bin, einzogen worden ist. Ist das Tier ein Problem für deine Farm oder ist das keines?
Doch, ist sie leider. Weil, das ist ja auch ein großer Unterschied, die Weinbergschnecke ist ja eigentlich, ist ja sehr effizient im Garten und ist auch zuerst immer das Verwelkende. Das heißt, die Blätter, die unten absterben, die frisst die Weinbergschnecke. Und erst dann geht sie auf die frischen Pflanzen. Das heißt, solange der Verwelkendes drin ist, geht die Weinbergschnecke immer erst auf das und ist nicht das Problem im Gemüsebeet. Die Nacktschnecke geht immer auf das frischeste Pflänzchen. Und deshalb ist die schon ein Problem im Gemüsebeet. Und ich probiere natürlich in meinem Gehege oben auf 500 Quadratmeter in etwa den Weinbergschnecken ein Paradies zu schaffen. Das heißt, die pflanzt da relativ früh, sobald es halt geht, wetterbedingt, Kräuter und um Pflanzen an, die sie gerne isst. Also der Senf, Raps, Rettich, Mangold, Oregano, Thymian, da ist alles Mögliche drin. Klee, Löwenzahn, Spitzwegerich. Und das gibt der Schnecke unter anderem Schutz vor Sonne und vor Fressfeinden, aber eben auch, es kühlt auch die Temperatur ab. Also wenn du da reingreifst in diese Vegetation, ist gleich mal 10 Grad kälter als wir draußen. Und es bietet ja auch gleichzeitig Futter. Also ich müsste jetzt theoretisch nicht jeden Tag auf die Schnecken fahren. Mhm. Aber ich habe auch eine tolle Kooperation mit dem lokalen Supermarkt und ich kriege da einmal in der Woche Gemüse, also 5, 6, je nachdem, Bananenkisten voll mit Gemüse und Obst, die sie nicht mehr verkaufen können, weil da eine braune Stelle ist oder irgendwie so. Und das schneide ich dann klar und fütter die Schnecken zu. Und solange ich das mache, lassen meine Weinbergschnecken die Vegetation, die ich da mühsam drinnen umpflanzt habe und die eigentlich den ganzen Sommer über grün sein soll, bis an Herbst eine, lassen sie die stehen. Die Nacktschnecke allerdings nicht. Und deshalb muss ich die, und die hat natürlich da drinnen auch ein Paradies, nicht nur, weil das Paradies ist ja gleichermaßen für sie schön, muss ich sie händisch aussammeln, ja, ist leider so. Genau, aber anders wäre ich ja nicht Herr. Ich habe zwar heuer mal überlegt, weil ich habe ja schon mehrere Gehege und da habe ich jetzt momentan eins leer stehen und da hätte ich mir eigentlich gedacht, da tue ich heuer Laufenten rein und lasse die mal so von Grund auf aufräumen, was die Nacktschnecken angeht und tue dann erst im nächsten Jahr wieder die Weinbergschnecke rein. Dass man sie halt langsam, weil natürlich das wird halt potenziell jetzt ja ein bisschen mehr, ne, von diesen Nacktschnecken, das ist schon ein Thema.
Ich habe mir da eine Notiz geschrieben, Female Entrepreneurship im ländlichen Raum. Jetzt sind wir ja schon sehr weit, was also die Gleichberechtigung in der Wirtschaft betrifft. Die Kaiserschnecke, weiblicher Produktname, weiblicher Firmenname. Hast du das Gefühl, dass du von Anfang an ernst genommen worden bist mit deiner Idee?
Das hätte jetzt gar nicht, also weiblicher Produktname, das ist eigentlich auch cool, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Nische liegt, dass wir manche belächelt haben, oder ob es zusätzlich daran liegt, dass ich eine Frau bin, die so eine Idee hat. Ich kann es ja nur aus meiner Warte verzögern. Und ja, es hat durchaus Menschen gegeben, auch erfolgreiche Menschen, die mich da belächelt haben. Ja, was soll ich sagen? Ich habe halt durchbissen. Ich hätte 1000 Gründe gehabt zum Aufhören ab und zu. Aber das bin ich halt nicht. Und dann, wenn zu mir jemand sagt, das geht nicht oder das schaffst du nicht, dann da schaut sie bei mir eine Schalter um und dann gebe ich halt erst nicht auf. Von daher bin es jetzt ich, die lacht.
Wünschen wir dir und wünschen wir vielen anderen auch. Du hast jetzt bist mehrfach darauf eingegangen, auf die Nachhaltigkeit des Produkts. Und wenn ich jetzt auch diese erweiterte Kreislaufwirtschaft, wenn ich es nenne, mit den lokalen Lebensmittelhandel hernehme, die Nachhaltigkeit ist deshalb so gegeben, weil es ein sehr guter Futterverwerter ist und nicht viel Ressourcen braucht auch, oder?
Genau. Also Futterverwerter, das stimmt auf jeden Fall. Und sie braucht einfach so viel weniger Platz, Ressourcen. Weniger Platz, weniger Futter und weniger Wasser, um die gleiche Menge Protein zu liefern, wie jetzt zum Beispiel die Rinderzucht. Und das macht sie halt schon unglaublich attraktiv und eine echte Alternative, finde ich, in der heutigen Zeit.
Es klingt auch so, als ob, obwohl es jetzt so viele sind, du kein Problem hast mit der Menge der Tiere, mit der Gesundheit der Tiere. Weil das ist ja auch, je mehr Tiere man hält in anderen Bereichen der Landwirtschaft, desto mehr muss man da aufpassen. Das ist auch kein Schneckenthema, oder?
Ist kein, also ich habe noch nie Probleme gehabt mit Gesundheit. Nein. Also das Hauptproblem ist, wo auch meine Hauptaufgabe als Züchterin ist, ist die Schnecke zu schützen vor den natürlichen Feinden. Sie hat unglaublich viele natürliche Feinde. Also in der Natur ist sie ja unter Naturschutz seit den 80er Jahren, weil unsere einheimische Weinbergschnecke, die Pomatia lateinisch, die braucht 3 Jahre, bis sie geschlechtsreif ist. Und wenn die jährlich gesammelt worden ist, und sie war ja ein beliebtes Essen bis in die 80er Jahre, dann schrumpft natürlich der Bestand. Sie war nicht wahnsinnig schwer zu jagen, sage ich jetzt mal. Und in der freien Natur schaffen nur 5% überhaupt das geschlechtsreife Alter zu erreichen. Weil, wenn du weißt, die Weinbergschnecke, die legt ja Eier. Und die, also eigentlich muss man sagen, die Weinbergschnecke schlüpft nicht, sondern da wird das Ei zum Haus. Also quasi irgendwann bewegt sie dieses Ei. Und das ist dann natürlich auch noch sehr, sehr dünn und filigran. Und in diesem Stadium sind sogar Spinnenfeinde, ne? Also, oder was ist, Eidechsen, Blindschleichen, Frösche, Mäuse, Vögel, Igel. Also die ist unendlich. Und da probiere ich sie halt, so gut es geht, zu schützen. Das ist eigentlich mein wichtigster Job. Vor Krankheiten intern, ich weiß, ich habe gehört, es gibt eine Milbenkrankheit. Das war wahrscheinlich schrecklich, wenn man die hält, weil dann weiß ich nicht, wenn man das aussortiert, dann müsste man wahrscheinlich wirklich alle aussortieren. Ich klopfe jetzt 3-mal auf Holz, das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt und ich hoffe, dass das so bleibt. Ich glaube einfach, mit diesem gesunden Umfeld, und ich beobachte auch die Erde im Gehege drin, ich habe unglaublich viele Regenwürmer drin, also ich habe ganz einen humösen, dichten Boden, einen gesunden Boden, die Kräuter wachsen gut. Ich glaube, man muss einfach schauen, dass das Umfeld passt und dann passt auch das Habitat für die Schnecken.
Damit wissen wir, dass ein Vollspaltboden bei der Schnecke nicht geht und es ihn nicht gibt. Und blöde Frage, hast du Nachbarn mit Enten oder Hühnern?
Nein, ja, bestimmt gar nicht. Am Anfang haben sie am Bauernhof oben auch noch Hühner gehabt, aber die sind auch eingezäunt. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass Hühner gar nicht so heiß auf die Schnecken waren. Ich glaube, die gingen halt eher auf die Eier. Ja. Und Enten, wie gesagt, da steht im Raum, dass ich mir die selber zulege, aber ich habe ja meine Gehege auch wieder abgetrennt. Also, genau.
Was mich fasziniert, ist dieser Weg von der Schnecke zum Konsumenten oder zum Gastronomiebetrieb. Wenn du nicht so einen spannenden Betrieb hast, also ganz viel Eigenwerbung betreibst du ja nicht. Wie hat sich das entwickelt? Du hast gesagt, du hast am Anfang 4-5 Gastronomen gehabt, die gesagt haben, die ersten kaufen wir da fix ab. Das klingt ja nett. Weiß man wohl immer noch nicht, ob es dann weitergeht. Wie hat sich das entwickelt, dass du deine Schnecken an den Mann, an die Frau bringst? Und wo überall sind deine Kunden? Es ist ja ein Produkt, das relativ klein verpackbar auch ist, dann, wenn es fertig ist. Und wo lieferst du die überall hin?
Mhm. Ja, das war wirklich so im ersten Jahr, habe ich diese 5 Restaurants gehabt und die waren wirklich Elmar, Schäfer, Söll, sage ich jetzt mal. Die 3 Orte waren die lokalisiert. Und das war ja im Jahr 2019, meine erste Ernte. Und 2020, wissen wir ja, ist ja die große Seuche über uns eingebrochen und alle Restaurants haben einmal geschlossen. Und das, muss ich aber unterm Strich sagen, hat mir als Züchterin der Kaiserschnecke in die Karten gespült, weil da der Küchenchef in meinen Augen, zumindest habe ich das so empfunden, das erste Mal wieder Zeit gehabt hat, sich mit der Speisekarten auseinanderzusetzen oder auch mal zu schauen, aber auch mal Zeit gehabt für egal was und auch mal sich damit beschäftigen, was gibt es in der Region für spannende Produkte, was gibt es in der Region an Besonderheiten. Und, also das war der Punkt 1, und dann waren natürlich auch die Medien, haben sich sehr gefreut, dass sie über irgendwas berichten können, weil kulturelle Veranstaltungen waren ja gar in der Zeit. Und da habe ich eigentlich relativ eine gute Medienpräsenz gehabt. Also ich habe Radioauftritte gehabt, ich war österreichweit im Morgenfernsehen drin, ich war Tageszeitung etc. Also da waren halt einige Berichte über die Schnecke und das hat dann, und dann ist einfach so passiert. Ich habe dir im Vorgespräch schon erzählt, ich mache ein sehr mildes Marketing oder eine milde Verkaufsstrategie. Ich habe noch nie jemanden angerufen und habe gesagt, bitte nimm meine Schnecken. Aber die Schnecke haben wollen, weil sie aufmerksam wären und sie bei mir melden, die kriegen sie eigentlich in der Regel. Und das hat mir eigentlich in den letzten 6 Jahren zu einem ganz organischen Wachstum geholfen. Also meine Schneckenfarm ist jetzt so ein bisschen größer geworden und mein Kundenstamm auch. Und die meisten, ich habe jetzt sowohl Haubenlokale, sicher sind da mal auch dabei, die haben 3 Hauben. Und das finde ich immer besonders mutig, weil Schnecke in ein Menü einzubauen, und die haben ja meistens Menü, ist ja dann schon einmal eine mutige Nummer. Und weil halt wirklich auch viele sagen, ich will eigentlich Schnecke nicht essen. Also da musst du schon gut verbocken und wahrscheinlich auch das andere ein oder andere Mal Alternativen anbieten. Also das finde ich immer toll, wenn sie das machen. Aber im Großen, so, wo sie wirklich in der Menge geht, das ist halt im à la carte Bereich. Und da habe ich sowohl ganz einfache Gasthäuser als auch gehobene Küche. Und das ist auch so spannend zu sehen, wie die dann die Schnecke zubereiten. Also das ist total faszinierend, die unterschiedlichen Interpretationen an den modernen. Und weil du sagst, ich habe nicht für Werbung gemacht, und das stimmt, ich habe auch noch nie für Werbung bezahlt, außer auf meine Folierung beim Auto und meine Homepage halt, außer einmal. Und das darf ich gar nicht als Werbung bezeichnen, da habe ich aber echt ein gutes Bauchgefühl gehabt und deshalb komme ich da echt immer ganz gut drauf verlassen. Ich weiß nicht, ob du das Kochbuch kennst, Habitat. Mhm. Das ist ein ganz großer Erfolg geworden und die haben mich damals gefragt, ob ich da nicht teilnehmen will. Und das war schon, also da war schon ein bisschen Geld zum Zahlen. Und dann habe ich gesagt, boah, nein, das geht gar nicht, so viel Zahlen. Und dann haben wir uns aber nochmal zusammengesetzt und haben dann eine Lösung gefunden. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und dass ich da in diesem Buch vertreten bin, in diesem wunderschönen Tiroler Kochbuch, was jetzt auch ausgezeichnet worden ist, beste Kochbuch der Welt, meine ich, in Portugal, in Lissabon. Vor 2 Wochen oder 3 Wochen war das.
Du bist einfach ein bisschen der Beweis, wenn ich unique bin und sage, ich bin keine MeToo-Strategie, weil die kannst du bei der Schnecke ja nicht machen, dass das Produkt halt immer gewinnt. Gell? Das ist für mich so eine schöne Sache als Marketer, die wir natürlich oft Unternehmen begleiten dürfen, die auch in einem anderen Marktumfeld stehen, aber der Weg der Einzigartigkeit zu suchen erspart einem viel Marktgeschrei, wo ich sage, da kann ich sehr pointiert auch leise sprechen und werde gehört, weil man ein pointiertes, tolles Produkt hat. Ich wollte noch einmal da zu deinen Kunden kommen. Mhm. Gerade von der Geografie, von wo bis wo sind denn die?
Also hauptsächlich wirklich regional Tirol. Also da bis St. Anton, Osttirol im weitesten Sinn. Da habe ich noch die Rautestube. Aber ich habe auf der Homepage ist ein Link drauf und da sind eigentlich, versuche immer so aktuell wie möglich die Liste zu halten, wo man die Schnecken essen kann. Weil ich weiß, dass die gerne Schnecken essen, wirklich dankbar sind, wenn sie einen Spot finden, wo sie Schnecken essen können. Ich habe auch, weil die das vielleicht auch interessiert, Exportgedanke oder so. Mhm. Ich habe ja lang auch auf dem Boot gearbeitet, also auf dem Schiff. unter anderem auf der Superjacht ganz Jahr, also eine Saison in Singapur und Thailand und eine in The Met, also Côte d'Azur und Costa Smeralda. Und habe da noch ein paar Kontakte dazu. Und da gibt es immer wieder eine, die mich kontaktiert und die möchte, die hat so ein Business aufgebaut in Südfrankreich, für wo Superjachten einkaufen können. Also ganz hochwertige Lebensmittel. Und die will unbedingt die Kaiserschnecke haben für dieses Klientel. Und das finde ich schon ziemlich spannend, also die Kaiserschnecke nach Frankreich zu exportieren, ins Land der Schnecken. Und das erbt mich auch total. Ich habe bis jetzt immer abgelehnt, weil ich erstens einmal die Menge nicht zusammenkriege und dann mich schon ein bisschen dieser nachhaltige Gedanke, die Idee war einfach, da ein regionales Produkt zu machen. Und wenn ich jetzt dann da oder die nach Frankreich schippe, nachher, weiß ich nicht, ob ich mir da nicht was kaputt mache. In meinem. Die ganze Nachhaltigkeit ist futsch, ne? So.
Vielleicht mit der Schneckenpost.
Ja. Ja, ich bin eh. Ich war am Anfang strikter dagegen und jetzt, dadurch, dass ich ja natürlich auch größere Mengen jetzt schon langsam zur Verfügung habe, werde ich das Gespräch vielleicht wieder mal aufnehmen. Wenn man sagt, okay, die können das logistisch gut klären und man hat halt dann einmal ein größeres Paket und es ist vertretbar, dass man das da abschickt.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Nachhaltigkeit ein wunderbarer, wichtiger Gedanke ist.
Das darf nicht der einzige sein.
Aber Nachhaltigkeit bei Produkten, die von der Produktion weg mit der Fütterung so lokal sind, der eine Transportweg ist nicht der, der die Nachhaltigkeit zerstört.
Zerstört man, ja.
Das glaube ich
ja,
nicht.
Ja, vielleicht brauche ich das so, also, dass du mir das jetzt gesagt hast.
Sehe ich bei anderen Produkten, die durch die Weltgeschichte gefahren werden, für irgendwelche Veredelungen ganz anders, wenn wir uns Berichte anschauen, wie die Krabbe nicht an der Nordsee gepult wird, sondern in Nordafrika. Dann glaube ich, könnte man den Postversand von diesen wirklich kompakten Produkten schön machen. Ich habe noch eine Frage. Ich habe zugeschlagen, wie du weißt, bei dir jetzt für den Heimverzehr. Da bin ich schon sehr neugierig, wie es mir und auch meinem Umfeld geht, weil wir da ein bisschen Test essen und kochen werden. Aber ich glaube, es interessiert den ambitionierten Hobbykoch. Also ich bekomme das Produkt bei dir jetzt ja schon fertig gekocht und sozusagen zum Aufwärmen und dann zum Verzehr, dass man es nach den verschiedenen Arten zubereiten kann. Wie ist es bei der Spitzengastronomie? Kriegt jeder das Produkt so in diesem Vorfertigungsgrad?
Ja, das ist eigentlich auch der Wunsch von den, ich habe da viel Rücksprache gehalten, weil der Prozess ist eine wirkliche Handarbeit und ich habe jede Schnecke 17 Mal in der Hand, bis die dann fertig im Glas ist. Das ist schon ziemlich ein Prozedere, was viel Zeit kostet. Es ist ja reines Muskelfleisch, muss relativ lang bei niedriger Temperatur garen, damit schön zart wird. Und das mache ich alles vor. Ich tue es aber in einem relativ neutralen Gemüsefond. Das heißt, es wird so nicht der Eigengeschmack überdunkt, sondern das schwimmt halt ein bisschen in diesem Gemüsefond, selbst gemacht, ohne Pulver. Und dann kann der Küchenchef das einsetzen in seinem Gericht und ist da komplett frei. Und ich habe auch nicht viele Spielarten. Ich weiß, andere Kollegen, die machen dann nur im Gulasch oder im Bäuscherl oder was weiß ich, in verschiedenen Asugo zubereitet. Das passt, wenn das andere machen. Bei mir gibt es aktuell nur diese Naturschnecke und die kann dann jeder so einsetzen, wie er es mag.
Dazu muss ich die Frage stellen, wenn du das mal gegessen hast, man schmeckt eh nur die Knoblauchbutter. Das geht so.
Nein, das stimmt eben nicht. Da muss man natürlich drauf aufpassen, weil die Schnecke hat nicht, also ist nicht extrem stark im Geschmack. Sie hat einen ganz delikaten Geschmack. Noch, wie ich vorher schon beschrieben habe, ein bisschen, mich erinnert es immer an Pilze. Eigentlich ganz viel Pilze mit einem leicht nussigen Aroma, von der Konsistenz ungefähr wie Kalbfleisch, aber schön zart. Und da muss man natürlich aufpassen mit den Gewürzen, wenn ich das jetzt übertunke, dann ist natürlich der Eigengeschmack schnell weg. Das heißt, da muss man vorsichtig würzen und sie ein bisschen herantasten. Genau, einfach, dass man das. Aber es gibt viele, die was sagen, ich will das hauptsächlich. Mein Mann isst die Schnecken und ich ist einfach die Butter mit dem Weißbrot. Ja, komm auch machen.
Du hast ja deine Erlebniswelt auch geschaffen. Jetzt sind wir bis jetzt gewesen bei den professionellen Verarbeitern, bei der Gastronomie. Ich kann es jetzt unseren Gästen nur beschreiben. Ich habe ein wunderbares Tongeschirr hier mit diesen Schneckenformen, die man so vielleicht aus der alten Gastro in diesem Braun kennt. Ich habe es also schöner hier und auch unique, würde ich sagen, ist das. Ich habe ein wunderbar verpacktes Glas da mit Schnecken drinnen in diesem Sud und ich habe wunderbare Gläser mit einem sehr, sehr hochwertigen Salz. Das heißt, du bedienst ja nicht nur die Gastronomie, sondern auch den Interessierten, ich bin jetzt einmal neugierig Kunden oder auch den Feinspitz, der selbst daheim kocht, was ja seit der Corona-Pandemie ja noch intensiver worden ist, dieses Heimkochen. Wird das gut angenommen? Ist das für dich ein wichtiger Zweig in deinem Unternehmen oder ist es das so, dass man im Gespräch bleibt?
Also mein Hauptgeschäft sind sicher die Gastronomen, aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man einfach das ganz niederschwellig erreichbar macht für den Endkonsumenten, genau. Deshalb ist es schon wichtig und ich habe da viel Mühe und Zeit investiert in das Produkt, in die Optik des Produktes, in die Haltbarkeit des Produktes, dass es einfach einfach zum Lagern ist und dass es einfach auch im Regal am Platz finden kann. Es war nicht so einfach, das war eigentlich echt ein schwieriger Prozess, da in die Haltbarkeit zu kommen ohne Kühlkette. Das ist ja auch so ein Hindernis gewesen, oft gerade. Ich habe schon auch Bestellungen aus Deutschland und so. Und dann ist der Versand halt gleich irre teuer, wenn du das gekühlt schicken musst. Genau, also für mich ist der Endkonsument absolut wichtig, ja. Sicher nicht entscheidend für das Geschäft, aber wichtig für, dass es eher, wie du gesagt hast, dass es im Gespräch bleibt, dass es jeder probieren kann, auch der, der jetzt nicht unbedingt ins Gasthaus gehen will. Genau.
Wenn ich dieses Set, das ich jetzt bei dir so gesehen habe, mir anschaue, dass die Verpackung sehr hochwertig ist und schön, das sehe ich. Du hast vorher gerade beschrieben, die Salze, die du dazu lieferst, das sind verschiedene Geschmäcker, die müssen wir jetzt vielleicht nicht alle durchgehen, aber du hast mir von einem sehr spannenden, du hast ja auch ein lokales, kleinstrukturiert gefertigtes Salz da und vielleicht magst du mir da noch zwei Sätze dazu sagen.
Die Johanna Jenewein, die habe ich kennengelernt in meiner Gründungszeit. Das haben wir in irgendeinem Kurs gemeinsam gesessen über glaub Buchhaltung oder sowas gegangen. Und da haben wir, und die war genauso wie ich. Wir waren Feuer und Flamme für unsere Idee und haben uns da eigentlich nie aus die Augen verloren. Und die ist in Hall, die, oder überhaupt in Tirol, die einzige Salzsiederin und siedert da ihr Essenz der Alpensalz. Und mit der habe ich dann gesprochen und habe gesagt, ich möchte gern, dass mein Kunde ein geniales Kräuterbutter herstellen kann, ohne dass er sich 7 Pfund Kräuter kaufen muss, weil nicht jeder hat das im Garten stehen. Und da haben wir dann zusammengearbeitet und sie hat mir dann Muster gemacht, die dann meine Vorstellungen umgesetzt haben. Und jetzt haben wir da 4 super Gewürzsalze produziert und da freue ich mich extra drüber, dass das eben so eine tolle Kooperation mit ihr geworden ist. Ja.
Und wenn ich jetzt das dritte Produkt in der Runde anschaue, dann ist es eben diese wunderschöne Keramikform für die Schnecken. Und die hast du jetzt auch nicht weit weg einkauft. Vielleicht darf ich dich auch dazu noch bitten, ja, dass du uns was sagst, weil ich glaube, da sind wir dann bei deinem zweiten Gewerk angekommen. Mhm,
genau. Also ich bin auch Keramikerin und das war auch im selben Jahr gegründet wie die Weinbergschneckenzucht. Und das ist Steinzeugkeramik. Die stelle ich in meiner Werkstatt her. Ich habe witzigerweise bei meinem ersten Kurs, den ich selber besucht habe, um das Töpfern zu erlernen, habe ich wirklich damals schon Schneckengeschirr gemacht. Das war mein erstes Werk und habe das dann ganz stolz mit heimgebracht. Und ist natürlich toll, weil ich mache die jetzt eckig, weil mein Logo ist ja auch eckig, weil es ist ja die Kaiserschnecke, also liegt ja auch irgendwo nahe, ne? Also das Eckige vom Kaiser. Und das Logo hat übrigens meine Mama entworfen, die ist Künstlerin, Malerin. Und ich habe sie gesagt, hilf mir bitte, ich brauche ein Logo. Es muss eine Schnecke sein und es muss eckig sein und es muss ein Kase drin. Und dann hat sie mir dieses Logo, haben wir eigentlich wirklich an einem Abend geboren. Und diese Schneckenform, also dieses Schneckengeschirr hat halt auch diese eckige Form von meinem Logo, genau.
Das ist wunderschön. Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, welche Visionen hast du? Wenn wir jetzt haben wir 19 haben wir gestartet, jetzt haben wir 25, gehen wir auf die nächste gerade Zahl, die 30 zu. Welche Schneckenvision gibt es bei dir?
Ich glaube, das mit den Schnecken, das wird genauso weiterlaufen. Ich setze mir da gar nicht so viele Ziele. Das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Und das fahre ich einfach so weiter. Ich habe aber noch ein Projekt in der Schublade, über das kann ich momentan noch oder will ich momentan noch gar nicht sprechen, aber vielleicht haben wir dann in 5 Jahren wieder ein Thema, dass du mich einlädst und ich mit dir über das neue Projekt spreche.
Das wünsche ich mir, dass es in 5 Jahren diesen Podcast noch gibt und dir, dass du weiterhin so innovativ tust und bist. Das ist ja schon ein großer Schritt gewesen. Du erzählst es so peu à peu, aber ich gehe als Köchin der Spitzengastronomie im Yachting-Bereich, als Diplom-Sommelier, als jemand, der in der Filmproduktion viel gemacht hat. Ich werde zur Landwirtin, auch wenn es eine sehr außergewöhnliche Landwirtin ist. Kannst du vielleicht, wir sind im ländlichen Raum und viele unserer Landwirte, Landwirtinnen hadern ein bisschen mit den Produkten der Väter, der Vorväter oder sind vielleicht dann immer so zeitgemäß zum Teil. Hast du irgendeinen Tipp für jemanden, der sagt, ich bin gerne Landwirt, Landwirtin, aber ich suche für mich einen neuen Platz zum Tun? Hast du irgendeine Vision oder einen Tipp? Vision ist das falsche, ein Tipp. Wie Leute mit offenen Augen durchs Leben gehen. Es ist im Prinzip, dass sie mit offenen Augen durchs Leben gehen, oder?
Genau, das ist es eigentlich, ja. Also ich glaube, vielleicht ist da mein Modell ganz ein gutes Beispiel, was vielleicht auch inspiriert andere, dass Landwirt zu sein mehr bedeutet als Traktorfahren. Ich habe nicht einmal einen. Aber wenn man sie einfach, es gibt so viele Modelle und jetzt gerade auch in das Klimathema und unsere Temperaturen ändern sich, die Böden ändern sich. Man muss vielleicht einfach mit offenen Augen schauen, was gibt es noch? Es gibt so viel. Es heißt nicht unbedingt, ich muss eine Milchkuh haben, wenn ich Landwirt sein muss. Auch nicht bei uns. Also egal, da gibt es schon ein paar Beispiele. Es gibt in Kössen ein Versuchsprojekt, ich glaube in Innsbruck gibt es das auch. Da wird Hanf angebaut. Das geht innerhalb von 3 Monaten. Also ich habe mich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, aber ich habe eine kennengelernt, die das macht für die Architektur. Die bauen Hanf an als Baumaterial. Es gibt ganz viel nur mit den Pilzen. So, also Pilze, das kann ja alles, das Pilze kann Plastik aufessen. Ja, also da gibt es auch noch so viele Themen. Es gibt einen, der baut Kresse in Tirol. Also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube, da muss man nur ein bisschen offen bleiben. Und ich glaube auch, dass Landwirtschaft ganz ein leidenschaftliches Thema sein kann. Und ich glaube, wenn man da wieder ein bisschen Sinn sieht oder Sinnhaftigkeit für sich oder für die Region oder auch für die, die was berührt im nächsten, man kommt auch die Begeisterung mit dem. Also man hat da ein bisschen offen sein. Und nicht diese eingefahrenen Wege. Das ist schwierig, dass man da manchmal rauskommt aus dieser Sommerrodelbahn, wenn man mal drin ist. Aber ich glaube, dass eben so Beispiele wie jetzt vielleicht meins da oder auch die, was ist hier? Da kann ich Einzelbeispiele, aber es gibt wirklich genug Beispiele mittlerweile.
Wir sind ja, wie du gesagt hast, und ich finde das Beispiel jetzt sehr schön, diese Sommerrodelbahn, das ist zwar ganz lustig zum Fahren, sehr lustig eigentlich, aber man weiß ja genau, wo man hinkommt. Und es ist zwar ein bisschen abenteuerlich, aber weit ausgeladen tut man sich auch nicht. Und da ist ja oft so der Unternehmergeist, so wie du es jetzt auch gesagt hast, das Offenbleiben, das Offensein, in unserer ländlichen Region, in der wir ja alle miteinander hier leben, schon noch ein bisschen eine Ausnahme. Also gibt es so die tradierten Gewerke und Gewerbe und das tut man so und das hat man allweil so getan. Und wenn man darüber hinausschaut, als Unternehmerin, als Unternehmer mit einem eigenen Unternehmerinnengeist, man wird ja nicht nur freundlich aufgenommen. Ich glaube aber, die Rolle ist sehr wichtig. Wie siehst du diese Rolle der Unternehmer auch zur Veränderung von unserer Gesellschaft und von unserer Einstellung zum Leben und zum Tun und zum Wirtschaften?
Oh, das ist eine komplexe Frage. Unternehmergeist ist wichtig. Ich glaube, es braucht einfach Mut, neue Sachen zu probieren. Und das spielt keine Rolle, ob das in der Stadt ist, wo vielleicht die Dichte von mutigen Projekten größer ist. Aber man kann auch auf dem Land mutig sein und eine Schneckenfarm am Ortsrand zum Beispiel gründen. Aber es braucht es schon. Und man darf sich halt nicht einschüchtern lassen, weil Richard Branson sagt da was. Wir sind mit dem Segelkatamaran in den Virgin Islands gesegelt und da hat er da eine Insel, die Necker Island, gekauft und da hat man halt öfter auch gesehen, Kitesurfen oder. Und ich habe irgendwann einmal ein Zitat von ihm gelesen, wie ist denn das gegangen? Wo er gesagt hat, Geschäftsideen sind wie Busse. Es kommt immer der Nächste irgendwann. Also, und du darfst dich nicht einschüchtern lassen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viel, oder 100 Firmen oder ich weiß es nicht. Aber da ist nicht jede gleich aufgegangen. Und da hat auch manche einfach dann wieder aufgegeben und gesagt, okay, dann halt nicht das, aber dann nehmen wir die nächste Idee und greifen die auf. Man darf sie halt, weil ich glaube, gehen lernt man durchs Gehen. Und du musst halt auch mal hinfallen. Und das, glaube ich, gehört zum Wachstum dazu. Und das ist wichtig, glaube ich. Dass man da einfach sich nicht unterkriegen lässt, sondern einfach aufsteht, wieder probiert, anders macht und dann besser.
Besonders wünsche ich mir, dass diese Sätze von dir jetzt Finanzierungsinstitute hören, die einfach das tragen müssen, die ein bisschen Mut haben müssen, ein Schneid, wie wir die Rolle sagen, damit man sich ein bisschen was traut, damit Neues entstehen kann und daraus wieder Neues erwachsen kann. Also das, glaube ich,
die Rahmenbedingungen.
Rahmenbedingungen schaffen. Und einfach ein bisschen schneidig sein, was zulassen und jemandem was zutrauen. Mhm. Das Zutrauen, bin jetzt kein Elmauer, aber auch hier bei uns in der Kleinstadt ist so, wenn mir 2019, wenn du immer gesagt hast, ich fange jetzt an mit der Schneckerfarm, da wird nicht jeder gesagt haben, super Idee, gratuliere. Es würde uns allen gut tun, wenn wir uns und anderen mehr zutrauen. Für mich war das ein wunderbares Gespräch. Danke für deine Zeit. Zum Abschluss habe ich immer ein paar so kleine, schnelle Fragen, die ich einfach stellen möchte, ohne dass du jetzt lang nachdenkst, sondern auch vielleicht aus dem Bauch raus hier antworten kannst. Okay. Was bedeutet Erfolg für dich persönlich?
Mein Erfolg für mich ist das, wenn ich am Abend schlafen gehe und dann und einfach mehr aufs Aufstehen freue. Und das ist momentan so, ja.
Welchen Rat würdest du deinem früheren Ich geben?
Nicht unterkriegen lassen, wieder aufstehen.
Und woran arbeitest du momentan mit besonderer Freude?
An neuen Rezepten.
Simone Embacher, ich danke für deine Zeit. Die Kaiserschnecke, sagt es euch allein, du bist die Kaiserschnecke.
Ja, und ich hasse es.
Dann werde ich das nicht tun. Simone Embacher, die Gründerin der Kaiserschnecke.
So ist es.
Danke für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn ich am Wochenende dann zum ersten Mal ein Glas von dir auftue, eins deiner Kräutersalze verwende aus Hall, das habe ich auch gelernt, und in dein Geschirr bringe. Danke für die Zeit. Und bis bald.
Ja, danke dir. Danke, dass ich da sein darf für die interessanten Fragen. Und bitte sag mal Bescheid, wie es dir geschmeckt hat.
Das mache ich jedenfalls. Danke dir. Das war eine weitere Folge von Weitblick Wirtschaft im Wandel. Ein Podcast der O&K Kommunikation aus Kufstein. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf LinkedIn. Wir freuen uns auf viele weitere Gespräche mit Persönlichkeiten, die die Wirtschaft mit Weitblick gestalten. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.